und herzlich willkommen zur neuen Aufnahme unseres Drops-Podcastes Drops Online. Wir sitzen wieder wie gewohnt in unserem Studio bei Radio Korax und möchten heute eine Aufnahme zum Thema Drogenkonsumraum machen. Neben mir sitzen zwei Personen, noch neben der Vanessa Stüter-Haag, die am Hörer sitzt. Über die hören wir gleich noch ein bisschen mehr. Ich würde vorschlagen, dass aber erstmal die zwei, die neben mir sitzen und Teil des Podcasts sind, auch noch sich vorstellen würden. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Maria Kielitsch. Ich bin Drogenberaterin und Einrichtungsleiterin der Drops. Und diesen Podcast gibt es jetzt auch schon seit 2021 und ja, wir versuchen jeden Monat einen Themenbereich zu beleuchten. Genau. Ich gucke einmal rüber zu meinen GesprächspartnerInnen. Wollt ihr euch ganz kurz vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Alina Pankoker. Ich arbeite im Schirmprojekt in Halle und studiere noch Erziehungswissenschaften in den letzten Zügen. Und wir sind eine Einrichtung für junge Menschen in prekären Lebenslagen, unter anderem substanzkonsumierende Menschen. Und da habe ich auch so ein bisschen meine Expertise drin und viel fortgebildet. Genau, das ist mein Steckenpferd.
Mein Name ist Noah Zippel. Ich bin aktuell Praktikant in der Drops und Student im Studiengang Soziale Arbeit. Ja, und manche kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Podcast.
Ja, genau, Noah. Da warst du beim Thema Chemsex mit dabei. Genau. Jetzt wollen wir uns aber auf ein anderes Thema stürzen, hätte ich jetzt fast gesagt, nämlich den Drogenkonsumraum. Und dafür haben wir uns heute jemanden eingeladen in den Podcast, nämlich Vanessa Stüter-Haag. Frau Stüter-Haag, wollen Sie sich vielleicht einmal vorstellen, wie es kommt, dass wir Sie jetzt hier am Hörer haben? Wer sind Sie und was haben Sie mit Drogenkonsumräumen am Hut?
Ja, ein herzliches Hallo von meiner Seite. Vanessa Schlitter-Haag ist mein Name. Ich bin die Einrichtungsleiterin vom Krisenzentrum La Strada der EZ-Hilfe für Frankfurt. Und wir waren einer der ersten Konsumräume in Deutschland.
Frau Schlitter-Haag, vielleicht ist es einigen gar nicht so ein Begriff. Was ist denn eigentlich ein Drogenkonsumraum?
Ein Konsumraum ist ein Ort, an dem man, wie der Name schon sagt, Drogen konsumieren kann, unter hygienischen Bedingungen, unter Aufsicht. Die Drogen müssen selbst mitgebracht werden. Alle anderen Konsumutensilien werden gestellt. Und Ziel davon ist es, gesundheitliche Schäden zu vermeiden, Überdosierungen, Infektionen zu verringern und selbstverständlich auch den Zugang zu Beratung und Hilfe zu erleichtern, aber auch so ein bisschen den öffentlichen Raum zu entlasten. Es gibt Konsumräume für intravenösen und inhalativen Konsum. Und so zu den Gründungszeiten gab es so einen schönen Aufkleber, Druckraum, Raum ohne Druck. Das heißt, dass auch wenn heute Konsumräume nicht mehr reine Druckräume, sondern auch Rauchräume sind, ist es immer noch so ein Spruch, der ganz viel Nachhaltigkeit birgt und zeigt, was der Kern im Prinzip ist, einen Raum zu schaffen, in dem weniger Druck herrscht als an anderen Orten, um in Ruhe konsumieren zu können, um in Ruhe die Wirkung der Substanzen auch so insofern beeinflussen zu können, indem oder umgekehrt sehr viel Druck verstärkt natürlich auch schlechte Substanzwirkungen und verstärkt Nebenwirkungen und verstärkt Risiken. Und ein Raum ohne Druck schafft mit mehr Ruhe ein besseres Umfeld und ein sicheres Umfeld.
Können Sie uns vielleicht gerade unter dem Stichwort Harm Reduction noch erklären, inwieweit die Drogenkonsumräume dann auch Schäden reduzieren können?
Drogenkonsumräume sind ja im Prinzip ein Kern der Harm Reduction Strategie. Also wie das Wort schon sagt, Schadensminimierung. Und alleine dadurch, dass Aufsicht geleistet wird durch medizinisch geschulte Mitarbeiter, kann im Notfall sofort Hilfe geleistet werden und kann Leben gerettet werden. Also tatsächlich haben sich die Todesfälle durch Überdosierungen stark verringert, seit Konsumräume existieren. Die Begleitrisiken von häufigem Drogenkonsum werden ebenfalls vermindert, zum Großteil durch Aufklärung, aber auch durch Vermittlung in weitere Hilfen. Ganz pragmatisch gehört es dazu, Infektionskrankheiten, ihre Verbreitung einzudämmen, also Hepatitis C und HIV, aber selbstverständlich auch andere Krankheiten. Ziel ist es ebenfalls, Safer-Use-Informationen zu transportieren. Und man hat natürlich auch so ein bisschen in einem Konsumraum auch wenn an Einzelplätzen konsumiert wird, ein Lernen am Vorbild. Das heißt, die Konsumenten lernen sichere Strategien, Safer-Use-Strategien durch das Sehen bei anderen. Individuell können riskante Konsummuster angesprochen werden. Niedrigschwellige Beratung wird angeboten. Beziehungsarbeit baut Vertrauen auf. Das ist die Voraussetzung für eine Veränderungsbereitschaft. Und so kombinieren wir im Prinzip Harm Reduction, Peer-to-Peer-Ansätze, eine Entlastung des öffentlichen Raums, auch hier im Sinne von Harm Reduction, denn weniger infektiöses, rumliegendes Material, wie benutzt zu spritzen, sind auch da Teil der Strategie und entlasten auch die Bevölkerung und ergeben zusammen ein Bild der Schadensminimierung.
Und ist bei der Benutzung des Drogenkonsumraums eine Beratung verpflichtend?
Nein, also bei uns ist gar nichts verpflichtend, sondern wir gehen tatsächlich den Weg der Klienten mit. Man hat jederzeit das Angebot, eine Beratung, egal in welche Richtung, in Anspruch zu nehmen. Aber verpflichtend ist erstmal gar nichts. Man kann hierher kommen und sein, so wie man gerade ist, und muss erstmal gar nichts können oder wollen.
Sie haben ja gesprochen von Fachpersonal, was dort vor Ort ist und das betreut. Was ist denn da für Fachpersonal? Also ich nehme an Sozialpädagogin, aber wer ist da noch so?
Also wir arbeiten in einem multiprofessionellen Team. Wir arbeiten mit Sozialarbeitern im Schichtbetrieb mit Studierenden aus verschiedenen Fachrichtungen. Und der Konsumraumbetrieb an sich wird hauptsächlich von geschulten Studierenden aufrechterhalten.
Was ist denn, wenn ich noch mal ganz kurz in einen kleinen Schwenk zu dem, was Sie vorher gesagt haben, machen darf. Was ist denn Ihr Eindruck, wer nutzt denn das Angebot des Konsumraums bei Ihnen? Welche Menschen kommen denn da zu Ihnen?
Zu uns kommen Menschen, die Drogen jeglicher Art konsumieren, aus jeglicher Gesellschaftsschicht und jeglichen Alters. Also wir haben auch hier einen großen Querschnitt der Bevölkerung. Ein Großteil des Klientels sind schwerstabhängige, polytoxe, wohnungslose Klienten, aber eben nicht ausschließlich. Also auch da haben wir Menschen, die einer Arbeit nachgehen, die nicht zu Hause konsumieren möchten, weil da vielleicht noch eine Familie dranhängt, die Zeit der Mittagspause nutzen während ihres Jobs zum Konsumieren, die einfach keine Utensilien mit nach Hause nehmen möchten und die den Schutz und die sichere Umgebung zu schätzen wissen.
Und wie viele Menschen betreuen Sie da so? Ich weiß nicht, am Tag vielleicht?
Das ist sehr unterschiedlich, aber wir haben im Schnitt zwischen 100 und 300 Konsumvorgängen pro Tag.
Wie kam es denn dazu, dass sich Ihr Angebot in Frankfurt am Main etabliert hat?
Wie gesagt, uns gibt es schon sehr, sehr lange. Es gab im Prinzip in den 80ern in Frankfurt in einer Taunusanlage eine sehr große Szeneansammlung, eine öffentliche Drogenszene, die durch sehr viel Verelendung geprägt war und die natürlich von den Mitarbeitern der AIDS-Hilfe, die es damals schon gab, auch als Zielgruppe erkannt wurde. Man hat angefangen, dort Kuchen zu verteilen, dort erste provisorische Konzepte der Überlebenshilfe zu etablieren, weil man gesehen hat, intravenöse Drogenkonsumierende gehören natürlich zum stark gefährdeten Personenkreis und der Zielgruppe der AIDS-Hilfe. Und so war es eigentlich nur ein notwendiger Schritt, dass bereits 1987 dort Spritzen verteilt wurden. Man versucht hat, über Infektionswege zu informieren und einfach präsent zu sein. Sehr medial wurde diese, also in ganz Deutschland wurde das wahrgenommen, dass die Verelendung in der Taunusanlage damals sehr groß war. Die Menschen waren in einem ganz verheerenden Zustand, 2/3 waren obdachlos. Die Zahl der Drogentoten nahm jährlich zu und hat tatsächlich in der Historie 1991 den traurigen Höhepunkt gehabt. Da waren wir bei 147 verstorbenen Drogengebrauchern. Und diese Taunusanlage, die in ganz Deutschland einen berüchtigten Ruf genoss, war auch so ein bisschen Spiegel des Elends. inmitten von diesen verglasten Bankentürmen. Und dann hat die Aidshilfe entschieden, dass da relativ schnell was gemacht werden muss und hat 1989 schon eine Zulassung, eine Anerkennung als Drogenhilfeträger bekommen und 1990 das Café Rudolf eröffnet, weil die aufsuchende Hilfe eigentlich nicht mehr gereicht hat, sondern man gesagt hat, man braucht ein stationäres Angebot. Damals waren es um die 1000 Personen, die sich aufgehalten haben. Und so hat man den ersten Kontaktladen gegründet. Da war schon ein gewisses Beratungsangebot, eine Grundversorgung und eine damals noch illegale Konsummöglichkeit im Keller. Und das hat sich nach und nach entwickelt, sodass man festgestellt hat, akzeptierende niedrigschwellige Drogenhilfe ist ein fester Bestandteil, ist ein notwendiger Bestandteil. Und nachdem diese berüchtigte Taunusanlage Anfang der 90er aufgelöst wurde, auch unter dem Druck der Medien, gab es tatsächlich in Hessen 1993 durch den Oberstaatsanwalt Körner schon das erste strafrechtliche Gutachten zur Zulässigkeit von Konsumräumen. Und das waren so die Anfänge, wo man sich in einen rechtlich abgesicherten Raum begeben hat. Und man konnte in Frankfurt mit dem Lastrada 1995 im Prinzip den ersten Konsumraum offiziell eröffnen, das Lastrada. Seitdem gibt's uns. Und seit 97 sind wir im Prinzip auch in der Crack-Problematik beheimatet, hatten da die ersten Kooperationen mit einem Crack-Street-Projekt, hatten politische Runden und Gremien, drogenpolitische Gremien der Stadt und haben maßgeblich auch dazu beigetragen, dass es 2000 endlich zu einer Änderung des BTMG kam und zu einer bundesweiten Zulassung zum Betreiben von Drogenkonsumräumen.
Das heißt, diese Rechtsverordnung ist ja Paragraph 10a, meine ich. Mhm. Dafür haben Sie mit Ihrer Einrichtung sozusagen diesen Grundstein gelegt, dass es dann 2001, haben Sie, glaube ich, gesagt, oder? 2002. Dazu kam, dass das jetzt landesabhängig gemacht werden kann. Waren Sie die erste Einrichtung? Oder ich glaube, ich habe mal Hannover gehört, dass Hannover auch recht früh dabei war. Ja, also wie kam das, dass dann andere nachgezogen haben und wie hat sich das so entwickelt? Haben sich da Einrichtungen an Sie gewendet mit Konzeptfragen oder ja, wie ging das so vonstatten?
Also wann Hannover eingestiegen ist, weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß, dass wir nicht die Ersten waren, sondern dass in Frankfurt ein weiterer Konsumraum mehr oder weniger zeitgleich eröffnet hat. Also da liegen wenige Wochen bzw. Monate dazwischen, wo sich die anderen Angebote in Frankfurt ebenfalls etabliert haben. Es gab schon immer einen trägerübergreifenden Zusammenhalt in Frankfurt und man hat gemeinsam versucht, dieses Problem anzugehen, auch politisch. Und das natürlich auch nach außen zu tragen. Also die Aidshilfe als solche war schon sehr früh gut vernetzt, auch auf Bundesebene. Und man hat natürlich versucht, das auch bundesweit rechtssicher umzusetzen und das Wissen in Netzwerke zu tragen, die gerade über die Aidshilfen und über die deutsche Aidshilfe zu dem Zeitpunkt ja auch schon bestanden. Aber ja, natürlich bekommen wir auch jetzt immer noch Anfragen. Wir unterscheiden uns in einigen Punkten. Wir sind ein Krisenzentrum, wir sind kein reiner Konsumraum. Wir haben hier in Frankfurt 4 verschiedene Konsumräume mit sehr unterschiedlichen Konzepten und Trägern und tragen auch jetzt noch in verschiedene Netzwerke unser Wissen gerne rein, teilen es und arbeiten auch da immer sehr gerne bundesweit vernetzt.
Darf ich da noch ganz kurz nachfragen? Inwiefern unterscheiden sich denn die Konsumräume in Frankfurt? Also können Sie vielleicht mal darlegen, was zum Beispiel Ihren Konsumraum mit dem Kontaktcafé, wenn ich es richtig verstanden habe, so besonders macht oder unterscheidet von den anderen Konsumräumen?
Also uns macht im Prinzip besonders, dass wir eben kein reiner Konsumraum sind, sondern ein Krisenzentrum. Das heißt, wir haben Leistungen zur materiellen Grundversorgung, praktische Überlebenshilfe. Das heißt, 2 integrierte Konsumräume mit 7 Plätzen zum intravenösen und 6 Plätzen zum inhalativen Konsum. Das ist für die Größe unserer Einrichtung schon sehr viel. Also wir sind mit einer der größeren Einrichtungen. Wir haben aber auch Beratungs- und Betreuungsleistungen, Orientierungshilfen, Ausstiegshilfen. Wir haben eine Übernachtungseinrichtung mit 25 Plätzen und einem separaten Stockwerk für Frauen. Wir haben ambulant betreutes Einzelwohnen, qualifizierte Assistenz. Wir haben monatlich eine Rechtsberatung. Wir haben zweiwöchig eine psychiatrische Sprechstunde. Wir haben Grundversorgung im Sinne von warmem Essen, Essen, Trinken, Spritzentausch, Überlebenshilfe und einen Aufenthaltsraum, also ein Café, ein Kontaktcafé, wo man wirklich sein kann. Und damit haben wir sozusagen ein vollumfängliches Hilfeangebot, alles unter einem Dach. Und das haben andere oft nicht. Das heißt, wir sind im regionalen Hilfesystem auch so ein bisschen Schutz- und Ruheraum. Wir sind am Rande des Bahnhofsviertels, wo der Hauptplatz der Drogenszene auch aktuell noch ist. Und natürlich bietet das auch nochmal andere Möglichkeiten zur Entschleunigung, Linderung des Reiz- und Aggressionspotenzials, wenn man so mittendrin ist. Andere Konsumräume in Frankfurt sind mittendrin und bieten reinen Konsum an mit mehr Plätzen, aber eben nicht das ganze Angebot drumherum. Da separieren sich die Einrichtungen dann schon voneinander. Und wir sind auch vom Ansatz her ganz klar erstens niedrigschwellig durch dieses All-in-One-Angebot, aber wir sind auch akzeptierend und das unterscheidet uns ebenfalls von klar ausstiegsorientierten Angeboten.
Wir haben gerade über politische Hürden gesprochen und Rechtsverordnung, aber wenn man in einer Runde sitzt, die nicht aus Sozialarbeitenden vielleicht besteht oder aus Menschen, die in der Drogenhilfe arbeiten, ist das dann ja doch schon eher ein kontroverses Thema. Und gerade als Einrichtung kann ich mir vorstellen, gerade wenn man so als Vorreitereinrichtung damit anfängt, wie geht man denn damit um, dass so Missverständnis oder Unverständnis der Bevölkerung so aufkommt? Da muss ja viel Aufklärungsarbeit geleistet werden und trotzdem gibt es da ja oft eher Ablehnung seitens der Bevölkerung. Wie gehen Sie als Einrichtung damit um?
Naja, wir versuchen auch da immer ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen. Genauso wie wir das mit unseren Klienten tun, möchten wir das auch mit der Bevölkerung tun. Wir bieten regelmäßig einen Tag der offenen Tür. Wir gehen offensiv in Diskussionen, in Veranstaltungen. Wir laden jeden herzlich ein, der sich diese Einrichtung mal aus der Nähe ansehen möchte. Wir machen Sachen wie jetzt den Podcast mit Ihnen. Wir haben aber auch generell immer wieder Presse im Haus, um der Öffentlichkeit, die sonst keine Zugänge dazu hat, auch ein realistisches Bild zu vermitteln, zu sagen, das ist kein Angsttraum, es soll kein Raum sein, wo mysteriöse Dinge passieren, sondern es ist schön bei uns, es ist ein Platz, den man sich angucken kann, wo man sein kann und es ist ein Café, es ist ein Ort zum Sein und es ist nichts, wofür man sich fürchten muss. Wir stecken auch sehr viel Zeit in Studien, in Aufklärung, in Beteiligung an politischer und öffentlicher Diskussion, weil man schon auch immer wieder klarstellen muss, wir arbeiten hier nicht im luftleeren Raum, sondern kaum ein Bereich ist so gut evaluiert in der sozialen Arbeit. Wir tun Dinge, von denen man mittlerweile weiß, dass sie einen Nutzen haben für alle. Und manchmal muss man diesen Nutzen eben nochmal herausstellen. Wir gehen in Hochschulen, um die Studierenden direkt zu erreichen. Nicht nur die, die soziale Arbeit studieren, sondern auch die in anderen Fachrichtungen. Wir sind im Austausch mit der Polizei sehr viel. Wir sind in allen möglichen städtischen Gremien, um auch da eine Stimme zu haben und eine Stimme zu geben. Was es denn bewirkt, dass wir da sind?
Vielleicht können Sie ja einmal für die Menschen, die uns hier zuhören und vielleicht nicht so in der Thematik stecken, wie wir jetzt als Sozialpädagogen sagen, was es denn genau bewirkt, also tatsächlich nochmal runterbrechen so auf die relevanten Fakten. Was bewirkt denn der Drogenkonsumraum auch im gesellschaftlichen Sinne?
Also er bewirkt natürlich, dass weniger öffentlicher Konsum draußen stattfindet. Das heißt, die Öffentlichkeit hat davon, dass die Gehwege sicherer sind, wenn da draußen nicht auf der Straße konsumiert wird, sondern in den Einrichtungen, dann ist der Konsum nicht sichtbar. Das heißt aber auch, die Befürchtung, Schulkinder müssen über Junkies steigen, diese Argumente werden entschärft, weil da da sollen sie ja nicht sein, sie sollen ja in der Einrichtung sein. Es sind weniger Infektionsrisiken auch für die Bevölkerung, weniger Nadeln, die draußen rumliegen, weniger sichtbarer Konsum, Entlastung. Aber natürlich der Hauptbenefit ist für die Klienten selber. Wir minimieren die Todeszahlen, wir retten Leben. Und auch davon haben wir ja als Gesellschaft etwas. Auch die Infektionsrisiken, die minimiert werden durch den Konsum in Einrichtungen, betreffen auch die ganze Bevölkerung. Ja, in erster Linie die Zielgruppe der Drogengebrauchenden, aber auch die tragen Infektionskrankheiten in die Gesellschaft hinein. Und je weniger eine Verbreitung dort stattfindet, desto geringer ist das Risiko in der Gesamtbevölkerung.
Okay, das heißt, inzwischen ist Ihr Angebot auch auf breitere Akzeptanz auch innerhalb der Nachbarschaft gestoßen, wenn ich das so richtig verstehe.
Also das muss man immer so ein bisschen differenziert betrachten. Wir haben hier eine große Akzeptanz im städtischen Kontext, in der Gesamtbevölkerung. Wir werden von sehr vielen Initiativen unterstützt, regionalen Geschäftstreibenden. Wir werden von naheliegenden Kirchengemeinden unterstützt, von den Hotels, von den umliegenden, von vielen Privatpersonen. Aber trotzdem haben natürlich auch wir unsere Probleme in der direkten Umgebung. Das verändert sich immer mal wieder. Jahrelang war das hier gar kein Problem. Da hatten wir eine sehr breite Akzeptanz. In letzter Zeit wird es ein bisschen schwieriger. Frankfurt ist geprägt von vielen Baustellen, von Verengung von öffentlichem Raum. Dadurch wird der Raum auch für Konsumenten enger. Sie werden sichtbarer, sie können sich schlechter verteilen. Wir haben in Frankfurt auch, wie überall, glaube ich, eine massiv sichtbare Gentrifizierung, eine Verengung von Wohnraum. Das heißt, da ändern sich auch Besitzverhältnisse an Häusern und an Menschen, die in unmittelbarer Nachbarschaft der Einrichtungen leben. Man zieht neu irgendwo hin, wo man es ganz hip findet und stellt dann fest, dass man es so hip jetzt dann doch nicht gemeint hat. Also zwischen dem, was man theoretisch ganz schön findet, dass es hier so anders und so vielfältig ist und das in der Praxis dann auszuhalten, das schafft im Alltag dann doch immer mal wieder Reibungspunkte. Aber auch da sind wir immer im Gespräch mit allen Beteiligten und haben da auch einen großen Rückhalt durch die Stadt und durch die Gesamtbevölkerung. Aber es wird natürlich auch für uns schwieriger.
Da wir jetzt ja ein Medium sind, was sich ausschließlich aufs Gehör konzentriert, fände ich es richtig schön, wenn Sie uns mal ein bisschen mit Ihrer Sprache veranschaulichen könnten, wie wir uns das vorstellen können, wenn man jetzt bei Ihnen reinkäme, was da auf uns warten würde. Also wir kämen jetzt durch die Tür und was genau finde ich davor? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben keine Bilder, die wir uns angucken können, obwohl ich gesehen habe, auf Ihrer Homepage gibt es auch Bilder. Also wer Interesse hat, kann da auch mal gucken. Aber was erwartet mich da als jemand, der das erste Mal kommt, der bei Ihnen noch nicht war?
Also wir sind eigentlich nach außen sehr wenig sichtbar. Wir befinden uns in einem Altbau am Rande des Bahnhofsviertels. Und wer nicht weiß, was sich hinter dieser Tür befindet, der sieht es auf den ersten Blick natürlich nicht. Wir haben natürlich ein Eingangsschild und eine gut gesicherte Tür. Das heißt, wenn man uns finden möchte, dann findet man uns durchaus. Und wir haben seit Neuestem, nach unserer Wiedereröffnung jetzt, wir hatten eine Weile wegen Renovierungsarbeiten geschlossen, auch einen Regenbogen vor unserer Tür, der erstens unsere Diversität spiegelt und einladend wirkt, und auch das Symbol der AIDS-Hilfe mit ist, aber natürlich auch als Wartebereich dient, damit klar ist, wir teilen uns hier den Gehweg mit Passanten und auch Klienten, die auf Einlass bei uns warten, denen gehört nicht die ganze Straße, sondern man versucht natürlich auch da im Miteinander zu sein und allen den Raum zu geben, den öffentlichen. Wenn man dann bei uns durch die Tür kommt, man klingelt, die Tür ist von Mitarbeitenden besetzt, die einem dann fragen, ob man schon mal hier war, was man denn hier möchte und einem dann den Weg zeigen, an die Tür öffnen selbstverständlich und auch so ein bisschen den Außenbereich mit im Blick behalten und gucken, ob jeder, der rein möchte, auch rein kann, ob sich jemand verirrt, ob jemand die Tür nicht findet, mit den Nachbarn im Gespräch ist, dass kein Konsum draußen vor der Tür stattfindet. Ja, und wenn man dann durch die Tür geht, erwartet einem eigentlich ein ganz normales Café auf den ersten Blick. Wir haben was ganz Wunderschönes seit ein paar Wochen. Wir haben einen riesig großen Baum an einer Wand, also eine Fototapete, die eine altdeutsche Esche zeigt. Ein ganz großes, die ganze Wand entlang. Ich glaube, es ist 5-6 Meter breit. Und unterhalb des Baums befindet sich eine Bank, auf der man einfach sich auch mal kurz hinlegen kann, auf der man zur Ruhe kommen kann, die Füße hochlegen kann. Und der Baum signalisiert so ein bisschen unser Ankommen, unser Sein. Man kann hier einfach sein. Ebenfalls an dem Baum, an einem Ast, befindet sich eine Kerze, ein ewiges Licht, weil wir natürlich, auch wenn sich die Zahlen der Verstorbenen sehr minimiert haben, trotzdem Menschen haben, die entweder durch Überdosierungen oder durch die Folgen eines langjährigen Drogenkonsums versterben und oft kein Ort da ist, wo getrauert werden kann. Auch das bieten wir an. Wir hängen die Namen der Verstorbenen an eine Trauerwand und wir zünden bei einem Todesfall diese Kerze an, inmitten dieses Baums. Wir haben, wie es in einem Café so üblich ist, eben Tische, Stühle, wo man gemeinsam sitzen kann. Wir haben einen Fernseher, damit man ganz normale Dinge tun kann. Menschen, die wohnungslos sind, haben keinen Ort, wo man ganz normale Dinge tun kann. Einfach mal mit jemandem übers Wetter reden, über ein Fußballspiel gestern, über die aktuelle politische Lage, über die Weltlage oder mit dem man auch gemeinsam schweigen kann und einfach nichts wollen. Und da bietet sich auch so ein Fernsehprogramm, das haben wir nicht immer laufen, aber gerade in den Abendstunden natürlich auch an, um gemeinsame Momente zu schaffen und ein gewisses Maß an Normalität und Alltag zu schaffen. Wir haben eine Wand, wo es Safer-Use-Materialien gibt, die frei zugänglich sind, die allerdings auch von einem Mitarbeiter, der da steht, betreut wird, der einem da auch weiterhelfen kann. Wir haben die Möglichkeit, Spritzen zu tauschen an einem extra Service-Tisch. Und wir haben eine Theke, wie das oft in solchen Cafés auch ist. An dieser Theke meldet man sich, wenn man den Konsumraum nutzen möchte oder irgendetwas anderes der Einrichtung. Also da bekommt man Essen, da bekommt man Zugang zur Dusche, die hochfrequentiert ist. Wir haben die Toiletten werden darüber, also die Tür zum Sanitärbereich wird da gesteuert. Die Beratung, alles, was man so an Anliegen hat, wird über diese Theke gesteuert, die von mehreren Mitarbeitern besetzt ist. Frei zugänglich befindet sich Zitronentee, den wir immer zur Verfügung stellen und in den Wintermonaten auch warme Getränke. Ich glaube, das ist so das, was einem so im Erdgeschoss erwartet. Wenn man weitergeht, dann findet man, wie eben schon gesagt, Sanitäreinrichtungen, man findet eine Dusche, den Rauchraum, den intravenösen Konsumraum und wir haben eine Kleiderkammer, die wir ebenfalls noch anbieten. Und so haben wir, also wir haben ein sechsstöckiges Haus tatsächlich, in dem es ganz viel zu entdecken gibt. Auch die Beratungsräume, die Notschlafstelle, das alles befindet sich unter einem Dach.
Das war ein sehr schönes, anschauliches Bild. Ich habe es richtig vor mir gesehen. Ging es euch auch so?
Ja, auf jeden Fall. Mich würde noch interessieren, wenn ich jetzt in so einen Konsumraum reingehe, noch nie davon gehört, weiß nicht, das erste Mal dort. Wie sieht denn so ein Konsumraum aus? Also ich glaube, wenn man über das Thema generell spricht, haben viele wahrscheinlich irgendwie ein Bild im Kopf, aber was wahrscheinlich nicht so realistisch, vielleicht auch nicht so schön ist. Aber wie sieht das denn aus, wenn man da reinkommt?
Also soweit wir das wissen, sehen die Konsumräume in Deutschland oder auf der Welt alle sehr, sehr unterschiedlich aus. Es gibt, glaube ich, aktuell auch, ich glaube aus Österreich, jemanden, der da eine Dokumentation zusammenstellt. Da sind wir sehr gespannt drauf mit Bildern, wie es woanders aussieht. Wir kennen natürlich einzelne Einrichtungen, aber nicht alle. Bei uns ist es so, dass wir nicht so gemütlich sind, wie wir es vielleicht manchmal gerne wären, weil wir schon auch Wert darauf legen, es ist ein medizinisches, hygienisch sauberes Angebot. Es ist ein medizinisches Angebot. Das heißt, der Raum, es ist ein Raum, der bis Türhöhe gefliest ist, allerdings in warmen Grautönen gefliest. Unsere hat eine grüne Wand, dass so ein bisschen Farbklecks reinkommt. Wir haben eine hochmoderne Lüftungsanlage, weil tatsächlich sitzt in unserem Konsumraum ein Mitarbeiter direkt mit drin, um nah bei dem Klientel direkt zu sein. Das heißt aber, wir müssen auch die Mitarbeiter schützen, damit sie da nichts einatmen, haben eine hochmoderne, sehr cyberpunkmäßig aussehende Lüftungsanlage mit vielen Rohren und haben Einzelplätze auf der einen Seite, das heißt Metalltische, auf der anderen Seite eine lange Tischwand, ebenfalls aus Vollmetall, denn wir müssen diese Tische nach jedem Konsumvorgang desinfizieren, also die Klienten desinfizieren und säubern sie nach ihrem Konsumvorgang selbst. Und Mitarbeitende von uns machen das ebenfalls mehrmals täglich. Da ist es uns wichtig, dass keine Kanten, keine Ecken, so wenig Fläche für Viren, Bakterien und Schmodder sich sammeln. Das heißt, diese Materialienauswahl ist schon sehr herausfordernd und Metall ist nicht so hübsch, aber einfach das Praktikabelste. Vor jedem Platz befinden sich wie beim Friseur Spiegel, damit, wenn man gerade intravenös konsumiert, sich auch sehen kann und auch gerade wenn man an schwer zugänglichen Stellen konsumiert, damit da ein gewisses Maß an Kontrolle stattfinden kann. Und die Spiegel dienen natürlich auch dem Mitarbeiter dazu, weil man die Klienten sonst von hinten sieht, von vorne zu sehen und einen Notfall schneller zu erkennen und überhaupt das Befinden zu sehen. Wir haben ein Waschbecken in diesem Konsumraum. Wir haben, wie gesagt, einen Mitarbeiterplatz. Das heißt, da sitzt jemand an so einem Laptop-Tischchen. Wir haben einen Schrank da drin, wo es Konsummaterialien gibt. Und viel mehr ist da tatsächlich auch nicht drin.
Und Sie haben jetzt zwei Konsumräume, wenn ich das richtig verstanden habe. Einen für intravenösen Konsum und einen für inhalativen.
Genau. Also unser inhalativer Konsumraum ist, würde ich jetzt mal sagen, noch spärlicher. Im Prinzip ist es einfach ein Raum mit einer Lüftung, an dem ein großer Metalltisch ist mit 6 Stühlen davor. Und sonst ist das sehr unspektakulär.
Gibt es in Frankfurt dann noch andere Konsumräume, die für andere Konsumformen geeignet sind, sage ich mal?
An welche Konsumformen denken Sie da?
Nasalen Konsum etwa?
Also nasalen Konsum ist selbstverständlich bei uns ebenfalls erlaubt. Also das wird je nachdem, wo Platz ist, aber normalerweise im intravenösen Konsumraum wird auch nasal konsumiert. Und wir haben Abiobam-Kits und stellen die selbstverständlich auch zur Verfügung. Das heißt, auch dann kann theoretisch mit vorheriger Absprache auch auf der Toilette konsumiert werden, wenn jemand diese Konsummöglichkeiten bevorzugt. Ansonsten fällt mir jetzt gerade keine Konsummöglichkeit ein, die bei uns nicht erlaubt wäre.
Nur noch mal kurze Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer. Sie meinten jetzt in dem Fall gerade den rektalen Konsum auf der Toilette, nehme ich an, über die Schleimhäute. Genau. Ich habe noch mal eine Frage. Ich als Sozialpädagogin, wenn ich mir vorstelle, ich arbeite bei Ihnen, inwiefern bin ich denn geschult, dann im Notfall zu reagieren? Also ich stelle mir jetzt beispielsweise Naloxonvergabe vor. Wir haben auch Naloxonschulungen bei uns hier in Halle oder wir als Trops bieten das an, bei uns am Würfel, so nennt sich das. Ist das jetzt beispielsweise ein Teil der Notfallversorgung? Inwiefern muss ich medizinisch ausgebildet sein, um bei Ihnen zu arbeiten und ja als Studierender beispielsweise da auch bei Ihnen tätig zu sein?
Also wir bieten keine direkte medizinische Versorgung an, aber wir schulen alle Mitarbeiter selbst in diesen Notfallmaßnahmen. Also dazu gehört das Naloxon, dazu gehört das Erkennen von Notfällen, natürlich auch eine Beatmung. Da haben wir, niemand darf bei uns arbeiten, bevor er diese Schulung nicht hat. Die wird auch regelmäßig alle 2 Jahre spätestens erneuert. Wir schulen aber auch im Umgang mit psychischen Krisen. Also wir haben für alle Mitarbeitenden 2-mal im Jahr eine Schulung im Umgang mit posttraumatischen Belastungen und Reaktionen, damit die auch bei dissoziativen Zuständen, bei Flashbacks oder auch bei substanzinduzierten Übererregungszuständen handlungsfähig sind. Wir haben selbstverständlich einen Defibrillator. Alle Mitarbeiter bekommen einen klassischen Erste-Hilfe-Kurs. Und wir haben gute Kooperationen zu den umliegenden Ambulanzen, wo es dann weitere Versorgung im Sinne von der Wundversorgung oder solchen Sachen gibt. Wir vermitteln und begleiten natürlich auch Hepatitis-Impfungen und Behandlungen und klären auch da auf. Aber eine wirkliche medizinische Behandlung dürfen wir nicht machen. Außer natürlich bei einem Atemschildschirm beatmen wir, das ist ja durchaus medizinisch, und versorgen eben mit Naloxon. Aber wir machen jetzt keine Wundversorgung oder ähnliches.
Wie ist das denn alles finanziert bei Ihnen? Also wer bezahlt das? Wie wird das gestemmt?
Also wir sind mischfinanziert, das heißt landesfinanziert, kommunal und über Eigenmittel, die eben zum Großteil über Spenden sind.
In den vergangenen Folgen, jetzt beim letzten Mal nicht, aber davor ging es bei uns viel um das Thema Drug-Checking. Da haben wir sowohl das mobile Drug-Checking als auch, ich nenne es mal stationär, an eine Beratungsstelle angebundenes Drug-Checking vorgestellt. Da kann man gerne auch noch mal reinhören, wenn man das interessant findet. Inwiefern ist denn Ihr Drogenkonsumraum an Drug-Checking angebunden? Ich habe dergleichen jetzt noch nichts auf Ihrer Homepage gesehen und dachte, ich frage einfach mal nach. Unsere treuen HörerInnen hat es vielleicht auch interessiert, weil sie dachten, ist gar nicht so weit davon entfernt.
Ja, wir blicken da tatsächlich noch ein bisschen neidisch in die anderen Länder, denn die bundesrechtliche Grundlage, Sie hatten es vorhin schon gesagt, § 10b BTMG, der erlaubt qualifizierte Analysen von Drogen mit Risikobewertung, Beratung und Dokumentation. Aber in Hessen fehlt die erforderliche Landesverordnung. Da würden dann noch Vorgaben zu Ausstattung, Personal und Vernichtung der Proben reingehören. Es gibt seit Jahren Entwürfe. Es gibt Musterverordnungen. Es gibt in anderen Ländern gute Beispiele, wie es funktionieren kann. In Hessen liegt der Entwurf schon lange vor. Aber er ist immer noch inhaltlich in der Abstimmung. Das heißt, da sind wir mal nicht Vorreiter, sondern hinken ein bisschen hinterher und blicken neidisch dahin, wo es schon umgesetzt wird, wovon wir sicherlich viel lernen können. Aber natürlich sind wir auch angeschlossen an Projekte, bieten Schnelltests an, sind an verschiedene polizeiliche Programme angebunden, wo es um Monitoring geht, wo wir Proben zur Analyse weiterleiten. Das ist so das, wo wir in Hessen noch so ein bisschen auf der Stelle treten.
Ich würde da mal anknüpfen, nicht mit Drug-Checking unbedingt, aber vielleicht Konsumräumen, weil ich beziehe das gerade so ein bisschen auf unsere Situation hier in Halle und Ostdeutschland. Diese Rechtsverordnung, die muss ja über die Länder geschehen, also muss genau zugelassen werden, erlaubt werden. Und beispielsweise wie wir hier sitzen, wenn wir uns für Konsumräume einsetzen wollen, ist das sehr, sehr schwierig. Wie würden Sie denn jetzt als Einrichtung, die das schon etabliert hat und die da irgendwie schon diese Rechtsverordnung hat, raten, wie man da vorgehen kann? Also wie kann man an politische Träger rangehen? Wie kann man die, weiß ich nicht, Bevölkerung irgendwie motivieren, aufklären, wie auch immer? Weil sich das hier einfach super schwierig gestaltet, gerade jetzt mit den Landtagswahlen, die bevorstehen. Genau, vielleicht so ein Ausblick für Menschen, die sich dafür einsetzen wollen. Was kann man da machen? Was hat sich vielleicht als gut erwiesen?
Ich glaube, man muss da sehr viel auf die kommunalen Strukturen eben gucken und eine individuelle Lösung finden. Aber wie das ja oft so ist, man muss das Rad nicht neu erfinden. Und man kann ja gute Beispiele zeigen, wo man sieht, was der Effekt ist, wo ist was passiert. Immer wieder natürlich an die Verantwortung appellieren, dass wir alle allein schon durch das Grundgesetz daran gebunden sind, Risiken für das Leben zu minimieren. Und dass eine gewisse Menschenwürde auch im Grundgesetz verankert ist und solche Einrichtungen eben auch zur Menschenwürde, zu einem würdigen wohnungslosen Leben, zu einem würdigen Zustand manchmal auch beitragen. Und einfach in dieser Harm-Reduction-Geschichte nicht müde werden, das zu propagieren, was alle davon haben. Und ich glaube, im Detail kommt man nur weiter, wenn man sich lokal organisiert, Verbündete sucht. Meistens gibt es ja, wenn dran gedacht wird, einen Konsumraum zu etablieren, auch einen gewissen Leidensdruck in der Bevölkerung, weil es oft eine offene Szene gibt oder weil es den Bedarf tatsächlich gibt. Und dann hat man da auch ganz oft eine hohe Reichweite über die, die die Leute eben nicht in der offenen Szene vor der Tür haben möchten. Und wenn man die mit ins Boot holt, hat man oft Unterstützung von einer ganz, ganz anderen Seite, als man es sonst in der Sozialarbeiter-Bubble hat. Und natürlich auch mit der Wohnungslosenhilfe gemeinsam, mit der Polizei gemeinsam. Ohne geht das nicht.
Wie gestaltet sich denn die Arbeit mit der Polizei bei Ihnen?
Also wir haben hier seit vielen Jahren feste Gremien, wo Träger der Drogenhilfe, also der verschiedenen Einrichtungen und die Polizei gemeinsam sich regelmäßig treffen, Dinge abstimmen. In Frankfurt gibt es seit 1922 ein Projekt, das sich OSSIP nennt. Offensive Sozialarbeit, Sicherheit, Intervention, Prävention. Das gibt es genauso bei der Polizei, bei einer spezialisierten Einheit, die im Prinzip für Drogengebrauchende im Frankfurter Bahnhofsviertel speziell zuständig ist, damit auch geschulte Mitarbeitende hat, auch anders sensibilisiert ist, auch anders in Kontakt mit den Einrichtungen ist. Und da kann man schon sehr viel bewegen. Das geht eben oft nur mit gemeinsamem Vertrauen. Wenn Klienten vor der Tür von der Einrichtung kontrolliert werden oder damit rechnen müssen, kontrolliert zu werden, werden sie diese Einrichtung nicht besuchen. Das heißt, man muss schon mit der Polizei miteinander kommen. Genauso müssen wir uns darauf verlassen können, dass wenn es Gewaltvorfälle oder Eskalationen gibt und wir die nicht mehr selber im Griff haben und Unterstützung von der Polizei brauchen, dass die auch schnell hier ist und auch weiß, wer wir sind und was sie hier erwartet und da eine Unterstützung bekommen. Und den öffentlichen Raum, den bekommen wir nur gemeinsam gesteuert. Also unsere Verantwortung ist nicht der öffentliche Raum. Trotzdem möchten wir weg von der Repression, weil die Leute lösen sich nicht die Luft auf. Die haben genauso ein Anrecht darauf, im öffentlichen Raum sich aufzuhalten. Trotzdem verstehen wir es auch, wenn Szeneansammlungen natürlich Ärger und Stress für Passanten, Messebesucher, Geschäfte bedeuten und wollen das auch nicht. Außerdem können wir unseren Job nur machen, wenn die Leute in der Einrichtung sind und wir sie damit auch erreichen. Und das Ganze erreichen wir eben nur, wenn wir uns wirklich mit der Polizei auf verschiedensten Ebenen abstimmen. Also auf der operativen Ebene sich kennt und sich trifft, aber auch auf höheren Ebenen, auf Leitungsebenen, in Gremien gemeinsam sitzt und versucht, Probleme, Ansammlungen, Knotenpunkte gemeinsam zu lösen.
Im Hinblick auf unsere Landtagswahl, die in Sachsen-Anhalt bevorsteht, können Sie denn aus Ihrer Erfahrung, gerade wenn es auch um Kooperation geht, um ein Miteinander geht, um miteinander ins Gespräch zu gehen geht, sagen, welche Erfahrungen Sie gemacht haben, welche politischen Fraktionen Ihnen wohlgesonnen sind, die Sie unterstützen und wo Sie, wenn jetzt zum Beispiel zwei Hörerinnen sagen, das ist eine richtig, richtig gute Sache, sowas brauchen wir auch in Sachsen-Anhalt, dass die vielleicht so ein bisschen wissen, welche Lager da positiv auf Sie eingehen und bei denen Sie sich in einer Kooperation befinden, statt in einer ausgrenzenden Kommunikation.
Ich glaube, man darf das gar nicht auf die Lager festlegen, weil wir haben gehört, wie lange es uns schon gibt. Da hat sich die politische Lage sehr oft geändert. Auch wir hatten jetzt einen Regierungswechsel hier und in Frankfurt gibt es auch gerade regional Koalitionsgespräche. Und da geht es natürlich auch immer um Gelder und für uns war die Lage auch schon mal besser, wie sie gerade ist. Man weiß nicht, was kommt. Wir wissen alle, wie das politische Bild bundesweit aktuell aussieht und dass es sicherlich nicht liberaler wird. Aber arbeiten müssen wir mit jeder Konstellation. Und ich glaube, wir müssen so offen sein und respektvoll, keine Grenzen zu schaffen, kein ausgrenzendes Verhalten zu zeigen, sondern zu sagen, naja, die Menschen sind da, die Problematik ist da. Egal, was ihr darüber denkt, wir brauchen alle eine gemeinsame Lösung. Und da eher ins Miteinander und ins lösungsorientierte Arbeiten zu kommen, als sich auf politische Haltungen festzulegen, weil da kommen wir oft an Grenzen, die uns allen nicht helfen.
Gerade wenn Sie jetzt das Stichwort Grenzen schon genannt haben, worin sehen Sie denn für Sie persönlich, aber auch für Ihre Einrichtung berufliche Grenzen?
Ja, die Grenzen sind bei uns oft struktureller und gesetzlicher Natur. Also wir bewegen uns immer in einem institutionellen Rahmenkontext. Wir müssen immer Kompromisse eingehen. Das ist nicht immer einfach auszuhalten. Finanzielle und personelle Ressourcen sind begrenzt. Die ermöglichen einem nicht immer das, was man gerne ermöglichen wäre und auch nicht immer das, was man für sinnvoll hält oder was auch definitiv sinnvoll ist und woanders bereits gut funktioniert. Und da gibt es zahlreiche konkrete Beispiele, also von Ausbau von Plätzen natürlich bis zu neuen Projekten. Es gibt immer noch keine Alters- und Pflegeheime für substanzgebrauchende Schwerstabhängige. Öffnungszeiten und Umfang von Betreuung ist nicht unbeschränkt möglich. Wir haben zum Beispiel keine Wochenendöffnungszeiten, weil wir sie einfach nicht bezahlen können. Die Unterbringungsmöglichkeiten sind viel zu wenig und es gibt so viele sinnvolle Ideen, die nicht umgesetzt werden können, weil es einfach an den Ressourcen scheitert. Aber so ist es, glaube ich, überall. Auch der Fachkräftemangel trifft uns natürlich. Drogenhilfe ist kein populäres Feld mehr. Das war es vor vielen Jahren durchaus noch. Mittlerweile gehen auch die Studierenden lieber in andere Felder, wo sie mehr verdienen, wo es zukunftssicherer ist und wo man vielleicht das Gefühl hat, man ist so ein bisschen mehr in so einer geschützten Bubble und sieht weniger Elend. Auch das sind gesellschaftliche Entwicklungen, mit denen müssen wir umgehen. Aber das sind oft die Grenzen, an die wir stoßen.
Wenn ich jetzt angenommen, ich studiere gerade, weiß ich nicht, soziale Arbeit, und ich möchte in einem Konsumraum anfangen. Was muss ich da mitbringen? Wie muss ich sein? Wie Sie sagen, das war mal populärer, jetzt nicht mehr. Was hat sich da verändert? Warum ist es vielleicht auch nicht mehr populär? Warum wollen das weniger machen? Und ja, wie gesagt, was muss ich mitbringen? Wie muss ich sein?
Also mitbringen muss man gar nicht so vieles. Engagement, wenig Berührungsängste, Offenheit für verschiedene Lebensentwürfe. Man sollte sich nicht allzu schnell ekeln, weil man es doch mit allerlei Körperausscheidungen und Flüssigkeiten zu tun hat. Man darf keine Ängste haben, sich auf Menschen einzulassen, auf Menschen und ihre Probleme, auf Menschen und ihre Wunden, sowohl die seelischen als auch die körperlichen. Denen muss man begegnen können und wollen. Ansonsten braucht man Belastbarkeit und Flexibilität und das ist es im Prinzip schon so, was wir uns wünschen von Bewerbern. Alles andere lernt man und wir schulen so viel es geht und versuchen auch ganz viel an Handwerkszeug zu vermitteln und niemanden allein zu lassen in dem Job.
Ich würde gerne zum Abschluss, also aus meiner Sicht zum Abschluss, das heißt nicht, dass alle das hier nicht noch was einbringen dürfen, gerne nochmal darauf eingehen, dass ich mir vorstellen könnte, dass gerade Menschen, möglicherweise auch Angehörige, die den Podcast hören oder Menschen, die diesen Themenbereich einfach nicht so viel damit zu tun haben, dass es vielleicht schon den Eindruck macht, dass ihre Einrichtung, und das haben Sie auch so erwähnt, wenn ich mich recht entsinne, jetzt nicht unbedingt einen Ausstiegsgedanken verfolgt. Ist dem so? Habe ich das richtig wahrgenommen? Und wenn ja, inwiefern lässt sich das für Menschen, die gar nicht damit Berührung haben, verständlich machen, dass es nicht immer um Ausstieg gehen muss oder dass auch ihre Arbeit ein Teil davon sein kann. Vielleicht können Sie darauf nochmal eingehen.
Also Ausstieg ist bei uns kein Ziel per se. Das haben Sie richtig verstanden. Wir sind akzeptierend, was nicht bedeutet, dass wir keine Ausstiegsberatung oder Vermittlung oder Begleitung machen, sondern unser Ziel ist Empowerment. Und das Ziel, Menschen zu befähigen, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Was diese Entscheidung ist, das ist sehr individuell. Und da möchten wir unterstützen, realistische Einschätzungen zu treffen, Undenkbares vielleicht auch mal denkbar zu machen, wenn man alle Informationen hat. Also Informationen zu vermitteln, Perspektiven zu entwickeln und alle Hilfe zu bekommen, die für die persönlichen Ziele notwendig sind. Aber wenn das persönliche Ziel eben nicht der Ausstieg ist, dann ist das völlig in Ordnung, weil akzeptierende Arbeit zu Ende gedacht bedeutet letzten Endes auch Unterstützung bei Entscheidungen und Lebensentwürfen, die man selber vielleicht ganz anders treffen würde. Wir Es bedeutet nicht, alles hinzunehmen, aber Möglichkeiten aufzuzeigen und eben nicht zu urteilen. Wir urteilen nicht, welches Leid für wen das Aushaltbare ist. Das kann nur die betroffene Person selber wissen. Das heißt, ob eine Verelendung, die wir als nicht mehr aushaltbar wahrnehmen, für die Person vielleicht das kleinere Übel ist, als sich mit anderen, vielleicht seelischen Wunden zu beschäftigen. Das steht mir nicht zu beurteilen, weil ich stecke nicht in der Person drin. Ich kann aber versuchen, dass diese Person diese Entscheidung wirklich bewusst trifft, das Leben zu führen. Und wenn das Leben das ist, zu konsumieren, dann gibt es vielleicht andere Ziele, dann gibt es vielleicht kleinere Ziele. Aber auch die bestimmt letzten Endes die Person selber. Und wir sehen uns als Wegweiser und Wegbegleiter, egal wohin der Weg hinführt. Der kann in den Ausstieg führen, der kann in einen kontrollierten Konsum führen, der kann aber auch die reine Überlebenshilfe, Schadensminimierung und ganz banal die Grundversorgung sein.
Ja, vielen Dank für das sehr spannende Interview. Hat mich gefreut.
Für mich oder für uns super spannend natürlich jetzt auch nochmal diesen Unterschied zu sehen, wo es schon etabliert ist und wo es schon, ja, klappt, würde ich sagen. Weil das für uns gerade, glaube ich, noch total in den Sternen steht und so eine Wunschvorstellung ist und eigentlich noch gar nicht so richtig vorstellbar, dass es hier irgendwann so ein Angebot mal gibt. Aber ja, es ist nochmal schön zu hören, wie wichtig dieses Angebot ist, wie es genutzt wird und dass Sie da so tolle Arbeit machen. Vielen Dank.
Wir haben zu danken. Vielen Dank, dass Sie das alles so in die Bevölkerung tragen. Und wir drücken ganz fest die Daumen, dass es vielleicht auch mit anderen praktischen Angeboten, die jetzt noch nicht so klappen, in der Zukunft klappt. Und Sie sind natürlich alle herzlich eingeladen, wenn Sie irgendwann mal in der Nähe sind, vielleicht auch zu einer der größeren Kongressen oder Veranstaltungen hier gern vorbeizuschauen und sich unseren Baum und die Einrichtung mal selbst anzuschauen.
Ja, vielen, vielen Dank, Frau Schütterhag. Es war wirklich sehr informativ, eindrucksvoll, sehr schön veranschaulicht, was Sie da für eine Arbeit leisten. Und ich denke, wir alle und auch die Hörerinnen und Hörer können da ganz viel Wissenswertes raus mitnehmen. Ich würde gerne zum Abschluss noch auf den 21.07. auf den Marktplatz in Halle verweisen. Da ist unsere Gedenkveranstaltung für die 2025 verstorbenen DrogengebraucherInnen. Und vielleicht möchte der ein oder andere auch mit da sein. Man findet uns am Marktplatz in Halle. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Schlüter-Haag. Wir wünschen Ihnen heute noch einen hoffentlich genauso schönen sonnigen Tag wie hier in Halle und senden ganz liebe Grüße nach Frankfurt.
Vielen Dank.